dafür, dass wir jeden Tag so einen Tag starten könnten, dass wir Jesus mit Essen könnten, loben und preisen und ihm alle Ehre geben. Ja, also ich fände es cool. Ja, ich war letzte Woche mit meinem Bruder zu Lissabon, 4 Tage. Und dort hat es wirklich sehr viele Statuen gehabt. Und eine davon ist mir auch besonders aufgefallen. Das ist die hier. Das ist der Cristo Rei, was in etwa so viel heisst wie Christus König. Er ist, wie man vielleicht sieht, eine Christusstatue. Und sie ist sehr hoch. Ich weiß nicht, ob man es genau sieht. Also der Sockel ist vor allem sehr hoch. Ja, mich hat aber nicht wirklich die Statue als ich so verwundert, sondern eben ihre Höhe. Und man hat sie von überall aus, von der Stadt aus gesehen. Also fast von überall. Und ja, sie ist 104 Meter hoch, also ziemlich hoch. Und eben, man hat sie fast von der ganzen Stadt aus gesehen. Und wenn man sie gerade mal nicht gesehen hat, dann konnte ich davon ausgehen, dass der Luki in den nächsten 5 Minuten zu mir sagt: Hey Benni, wo ist eigentlich der Christ? Ich habe ihn schon lange nicht gesehen. Und ja, irgendwann habe ich mir so gedacht, das wollte ich eigentlich auch in meinem Leben. Also eben, es ist eine Statue, die Jesus darstellt. Und eigentlich möchte ich das auch in meinem Leben, dass, ja, dass ich Jesus von allen Ecken in meinem Leben aus sehen darf und nicht nur irgendwie am Sonntagmorgen oder wenn ich Zeit für ihn habe, sondern dass ich ja, ihn von überall aus sehe. Und wenn ich ihn aus meinen Augen verliere, dass in dem Fall der Luki zu mir kommt oder sonst irgendjemand und mich fragt, ja, wo ist eigentlich Jesus in deinem Leben? Ist er noch im Zentrum oder ist er irgendwo abgerutscht? Ja? Und ja, ich schaffe das leider ziemlich wenig in meinem Alltag. Ja. Und ich werde heute auch kein Rezept dafür geben können, wie man das irgendwie kann schaffen kann. Also, weil ich es selber halt nicht schaffe. Und ja, ziemlich das Einzige, was ich sagen kann, ist, vertraue auf Gott und ja, dann wird es gut kommen. Das ist also ziemlich das Einzige, was ich in meinem Leben bis jetzt gemerkt habe, wo mich vorwärts bringt, wo mir persönlich etwas bringt und ja, von dem ich definitiv weiss, dass es sich lohnt. Ja. Ich habe ja, zum Thema Vertrauen haben wir in der Bibel so 12 Typen, die vielleicht nicht immer die Besten waren. Das sind natürlich die 12 Jünger. Und ja, Jesus hat sie mehrmals auf die Probe gestellt, ihr Vertrauen mehrmals auf die Probe gestellt. Und ja, sie haben jetzt nicht immer so mit Bravour glänzt, sage ich mal. Ja, und ich habe eine Geschichte in der Bibel gesucht, die noch ein bisschen zu dem heutigen Ostersonntag passt, wo nach dem ganzen Auferstehungszeugs passiert ist und wo. Und ja, ich werde jetzt nicht die Ostergeschichte vorlesen, hättet ihr vielleicht erwartet. Aber ich habe die Geschichte vom Ungläubigen oder Zweifler Thomas ausgewählt. Ja, die ist ja nach dem Ganzen passiert und ja, die Geschichte steht in Johannes 20, 19 bis 29 und ich habe sie euch hier mitgebracht. Ihr habt sie auch in euren Predigtnotizen inne. Habt ihr den ganzen Text, ja. Lest das mal. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Thomas aber, einer von den 12, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Ja, ich glaube, wenn wir ehrlich sind, sind wir doch alle ein bisschen wie Thomas, oder? So in Sachen Unglaube und Zweifel, ich zumindest. Und ja, der Thomas ist ein eher unbekannter Jünger. Wir kennen nicht wirklich andere Stellen über ihn. Und wir kennen eigentlich die Stelle und mit der kommt er halt ziemlich schlecht weg. Weil eben, wir reden von ihm als Zweifler und als Ungläubiger und sonst kennt man nicht wirklich viel über ihn. Und ja, aber als Zweifler ist er von den Jüngern und von Jesus eigentlich nie genannt worden. Höchstens als Ungläubiger. Aber den Namen Zweifler haben wir ihm eigentlich gegeben oder unsere Bibel in den Überschriften. Ja, er ist auch nicht ein Zweifler, weil er irgendwie ein Besserwisser ist oder weil er Freude daran hat, ein Kritiker zu sein. Nein, er ist ein Sünder, weil er einfach aus Not und Zweifler aus Not und ja, nach Verlangen, nach Gewissheit, nach einer Gewissheit, nach einer höheren Macht und was, ja, was die höhere Macht ist. Und ja, die anderen Jünger haben Jesus ja bereits gesehen, wie wir gelesen haben. Obendrauf war Thomas neu dabei und ja, warum der Thomas nicht dort war, wissen wir nicht. Es steht einfach nicht in unserer Bibel. Und ja, ich persönlich glaube, dass alle anderen Jünger auch Zweifel waren und den Unglauben hatten. Sie haben ihn eben einfach schon gesehen. Und wie wir wissen, haben alle Jünger von der Auferstehung gewusst, eigentlich, von der Maria aus Magdala. Wie tief sie das aber geglaubt haben, wissen wir nicht. Und ich glaube, sie haben es nicht wirklich sehr tief geglaubt, weil das Ganze von einer Frau ist gekommen. Und ja, dabei muss man die Stellung von der Frau zu dieser Zeit anschauen. Ich wollte jetzt nicht als frauenfeindlich überkommen oder so, aber es war einfach so gewesen. Und ich gebe euch jetzt so eine kleine Zusammenfassung von dem, wo, ja, ein bisschen vom Heftigsten, wo man dann über die Frauen gedacht hat. Ja. Ja, Frauen sind zu dieser Zeit häufig als Unfall bezeichnet worden. Wenn eine Frau auf die Welt, ein Mädchen auf die Welt ist gekommen, dann ist das eigentlich Beweis dafür gewesen, dass in den häufigsten Fällen ist der Mann beschuldigt worden, dass er gesündigt haben muss, weil sonst wäre ja ein Bub auf die Welt gekommen und nicht ein Mädchen. Ja, das ist so, ja, finde ich, das Krasseste, was die gedacht hat. Was dann aber für mich bemerkenswert ist, ist, dass Frauen die Jünger Aufgabe übernommen haben. Also die Männeraufgaben eigentlich. Sie haben ja den Leichnam gesalbt. Sie haben, ja, sie sind die ersten Zeugen von der Auferstehung gewesen und auch Verkündiger von deren. Und ja, beim Johannes dem Täufer sehen wir, was eigentlich die Jüngeraufgaben wären, als er gestorben ist, als er geköpft wurde. Seine Jünger haben seinen Leichnam genommen und ihn gesalbt und ja, einfach alle damit verbundenen Jüngeraufgaben auch übernommen. Und ja, das haben die Jünger von Jesus nicht gemacht. Sie sind davon gesäckelt, sind von ihrem Glauben davon gerannt und haben höchstwahrscheinlich auch ihren Glauben für eine gewisse Zeit verloren gehabt. Nicht so die Frauen. Sie haben eben genau diese Aufgabe übernommen, was für mich auch ein Beweis ist, dass unsere Bibel die Geschichte wahr sein müssen, weil es höchstwahrscheinlich von Männern geschrieben wurde, weil Frauen einfach nicht das Ding hatten, dass sie das hätten können schreiben. Und ja, und ich glaube, Männer gerade in dieser Zeit würden nicht so schreiben, dass Frauen ihre Männeraufgaben, ihre Jüngeraufgaben übernehmen, weil das war ein No-Go, dass, ja, dass Frauen Männer Arbeit machen und eben, dass die Frau recht weit unten in der Gesellschaft ist. Ja, und eben, Maria aus Magdala hat, also eine Frau hat auch nicht vor Gericht dürfen aussagen, und sie hat eben das Zeugnis von der Maria aus Magdala hat eigentlich kein Gewicht gehabt. Und ich denke, es war auch so für die Jünger gewesen, dass eben das Zeugnis von einer Frau ist gekommen und ja, das war nicht wirklich überzeugend gewesen für die, nehme ich an. Und Ja, das kurz dazu, warum ich glaube, dass nicht nur der Thomas den Unglauben hatte. Ja, zurück zum Thomas. Er war, wie gesagt, bei den anderen Jüngern nicht dabei gewesen. Wir haben, ja, sie haben ihn aber probiert zu überzeugen. Wir haben hier in Vers 25, sagen die anderen Jünger, ja, da sagen die anderen Jünger zu ihm. Und das sagten ist das griechische Wort elegon und das steht im Imperfekt. Und das heisst, dass sie eigentlich fortlaufend auf ihn eingeschwätzt haben. Also bis Jesus nachher gekommen ist zum Thomas, haben die Jünger auf den Thomas eingeschwätzt. Und wenn ich da lese, da sagen die anderen Jünger zu ihm, dann ja, haben sie es einfach einig zu ihm gesagt. Also ich finde es ein bisschen, ja, ist glaube ich in allen unseren Bibeln, deutschen Bibeln, ein bisschen so übersetzt und ein bisschen abgeschwächt. Ja, aber eben der Thomas hat Beweis wollen. Ihm hat das nicht gelangt, ja, einfach zu hören von dem, dass Jesus ja eben auferstanden ist. Und Jesus ist noch einmal gekommen. Und die Türen sind wieder einmal verschlossen gewesen, wie schon beim ersten Mal. Und ja, wenn ich das so lese, denke ich mir schon, das muss schon noch erschreckend gewesen sein, so für die Jünger. Sie haben sich auch aus Furcht vor den Juden eigentlich eingeschlossen. Und dann steht jetzt schon zum zweiten Mal einfach ein Typ bei ihnen drin. Und eben, sie haben ja Angst gehabt und ist wahrscheinlich schon noch, ja, plötzlich steht einer da. Aber ja, eben, es war Jesus gewesen und ja, und was Jesus dann gemacht hat, ist für mich außergewöhnlich gewesen. Er ist in ihre Mitte gekommen und hat dann wieder gesagt, Frieden mit euch. Und zum dritten Mal da. Und das Frieden, das er dort verwendet, ist höchstwahrscheinlich das israelische Grußwort Shalom. Und das bedeutet nicht nur einfach Frieden, das umfasst eigentlich das ganze Heil. Und ja, wenn man das nach all dem Geschehen, wenn das die Jünger gehört haben aus dem Maul vom Auferstandenen, muss das, glaube ich, eine ziemliche Wirkung haben bei ihnen. Und ja, eben, es kommt dreimal vor und wenn etwas in der Bibel dreimal vorkommt, dann sollte es für uns immer ein kleiner Hinweis darauf sein, dass es vielleicht noch wichtig sein könnte. Ja. Ja, dann geht Jesus aber eben sofort zum Thomas und er weist ihn nicht etwa zurecht für seinen Unglauben, sondern er geht zu ihm und hilft seinem Glauben wie auf die Sprünge. Er zeigt ihm seine Wunden und ja, zeigt ihm so, ja, eben hilft seinem Glauben auf die Sprünge. Und der Thomas redet dann zu Jesus, ich bin glaube ich der Eis. Mein Herr und mein Gott. Und das sagt der Thomas nicht einfach so, das ist sein Glaubensbekenntnis. Also so verstehe ich es einmal. Und ja, er hat es gecheckt, er hat seinen Glauben wieder gecheckt. Und ich glaube, er ist vorher nicht wirklich daraus gekommen, was da eigentlich mit ihm abgeht. Und auch was mit Jesus abgeht. Und ja, er bezeugt damit den einen wahren Gott und stellt so damit alle anderen Götter oder alle andere Macht neben Gott schließt er aus. Und er kennt jetzt auch, was Jesus damit gemeint hat, wo er gesagt hat, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Weil vorher ist er wahrscheinlich gar nicht recht rausgekommen, was das eigentlich soll. Und ja, der Thomas stellt Jesus ins Zentrum von seinem Leben. Und ich glaube, sein Vertrauen ist, in Jesus ist ab dem Moment felsenfest geworden. Und ja, man liest auch nachher einen Fehler über ihn in der Bibel. Nur noch in Johannes 21 geht die Jünger in Galiläa mit Jesus Fisch grillieren und nachher noch in der Apostelgeschichte einig. Aber sonst glaube ich nicht mehr. Und aber ich glaube, ab dem Moment führt Thomas einfach ein ganz anderes Leben in tiefster Gottesbeziehung und auch in tiefstem Vertrauen. Und ja, das bringt mich zum nächsten Vers. Das ist meine Jahreslosung und die handelt auch ein bisschen vom Vertrauen. Das ist der Psalm 62, Verse 2 bis 3. Dort steht, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Hilfe. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde kaum wanken. Ja, der David redet da von seinem Vertrauen in den einen Gott. Er sagt, nur auf Gott vertraut meine Seele. Damit schließt er auch er jede andere Macht neben Gott aus. Und ich glaube, es liegt auch ein grosser Segen auf dem, wenn wir wirklich nur einzig und allein auf den Gott vertrauen, auf den einzig wahren Gott. Und Wir haben so viele Sachen auch in unserem Alltag, wo vielleicht Gott könnte ersetzen und, also nicht ersetzen, aber ihn verdrängen. Und ich glaube, es bringt viel, wenn wir eben einzig und allein auf ihn vertrauen. Und ja, weiter redet er von einer Festung, aber nicht von einer Festung, wo er sich muss drinnen verstecken oder wo irgendwie, ja, wo er davon säckeln kann. Sie bietet ihm zwar auch Sicherheit, aber er meint da viel mehr eine Festung, die uneinnehmbar ist, wo kein Gegner eine Chance hat, sie einzunehmen. Und ja, auch der Fels, von dem er redet, steht in der Bibel für die Stärke, den Schutz und die Sicherheit von Gott. Ja, und wenn man einzig und allein auf Gott vertraut, dann kommt man das alles über, ja. Eben, man braucht keine Angst mehr haben, weil der Feind keine Chance mehr hat, unsere Festung einzunehmen, weil sie uneinnehmbar ist. Und aus diesem Vertrauen aus schenkt Gott uns Stärke, seinen Schutz und seine Sicherheit. Und da frage ich mich ein bisschen, was soll uns noch passieren? Also, wenn wir das alles haben, wenn wir ihm vertrauen, dann lohnt es sich wirklich. Ja. Ja, ich habe hier ein Bild mitgebracht. Ich glaube, den kennt ihr. Oder wer kennt ihn nicht? Es ist der Neymar. Und ja, das Bild stammt aus dem Jahr 2015. Der Neymar hat gerade eben mit Barcelona, also er spielt Fußball für die es nicht wissen. er hat gerade mit Barcelona die Champions League gewonnen. Das ist so der wichtigste Clubtitel, den du überhaupt kannst gewinnen im Fußball. Und ja, egal was man jetzt von ihm haltet, was man von ihm liest, was man von ihm denkt, was er nach dem Spiel gemacht hat, ist so, hat glaube ich jeden erstaunt, der es gesehen hat. Er hat das entscheidende Goal zum 3:1 geschossen und damit eben wie auch das Goal zu der Champions League. Aber nach dem Spiel hat er nicht vor allem sich selber dir gegeben, sondern er hat gerade das Stirnband gemacht, wo steht 100% Jesus. Und er sagt, er weiß genau, wo seine Kraft herkommt und die kommt von Jesus und von niemand anderem. Und ja, das Spiel haben sich weltweit ca. 9,7 Millionen Menschen angeschaut. Und er bezeugt da seinen Glauben, egal ja, was die Leute könnten sagen. Und gerade nach dem Abpfiff sagt er, wo sein Dank hingeht. Und ja, gerade vorher im Psalm 62 haben wir gelesen, dass Gott uns seine Stärke schenkt. Und der Neymar hat das, glaube ich, gecheckt, woher die Stärke kommt und ja, wieso dass er den Erfolg hat. Und nach dem Spiel ist er gefragt worden, warum er überhaupt an Gott glaubt. Er hat doch alles, hat allen Raum, er könnte jede Frau haben und wenn er sie nicht haben kann, dann kann er sie sich kaufen. Und ja, was er darauf gesagt hat, hat mich ziemlich erstaunt. Er hat gesagt, die Welt kann ihm Ruhm, Geld, Macht und Frauen geben. Aber Jesus ist der Einzige, der ihm Freiheit geben kann, wo ihm eben sonst niemand geben kann. Und er ist der Einzige, der ihm einen Sinn für sein Leben gibt. Das habe ich eine ziemlich krasse Aussage gefunden von so einem Spieler, wo man vielleicht viel Negatives liest. Ja, und wo man vielleicht denkt, ja, was läuft eigentlich mit dem? Aber der Neymar stellt Jesus ins Zentrum von seinem Leben. Und ja, eben, wenn man das vielleicht nicht so über ihn liest, aber ich glaube, der Mann hat viel gecheckt in seinem Leben, um was es eigentlich geht. Und eben, dass es nicht nur um sein Geld geht oder so, sondern eben, dass es um Jesus geht. Und mein Wunsch wäre es, dass wir alle mit so einem Stirnband rumlaufen könnten. Ich weiß nicht, wie es ankommen würde, aber... Aber ja, eben, dass wir den Namen von Jesus überall in unser Leben mitnehmen können, in die dunkelsten Ecken auch. Und ja, aus dem aus entsteht, glaube ich, ein tiefes Vertrauen auch. Und das Vertrauen ist aus meiner Sicht nur Beziehungssache zwischen mir und Gott. Und wenn ich ihn zum Mittelpunkt von meinem Leben mache, wenn ich ihm das Vertrauen entgegenbringe, dann wird mir nichts passieren. Und ja, er wird mich nur vorwärts bringen. Und dass es dann nur um Gott und dich geht, bist du so ziemlich der Einzige, der etwas an dieser Beziehung kann ändern zu Gott. Nur du kannst Jesus wieder ins Zentrum stellen, wenn er rausgerutscht ist. Das kann niemand anders für dich erledigen. Und ja, ich möchte das in meinem Leben. Ich möchte Jesus immer wieder ins Zentrum stellen und ja, ihn zum Mittelpunkt in meinem Leben machen. Und ich finde die Archiven auch cool, weil es eben das ganze Ding ist, um die Streifen sind um den Mittelpunkt herum. Und wenn das unser Leben widerspiegelt, dann ja, eben alle Ecken, vielleicht auch die schwarzen, auch dort hinein darf Jesus. Und ja, das möchte ich in meinem Leben und ja, ich möchte, dass er zum Zentrum wird und ja, dass er überall in mein Leben reinspielen kann und nicht nur, wenn ich gerade Lust auf ihn habe. Doch wie eben schon am Anfang gesagt, gelingt es mir recht selten in meinem Alltag. Es befinden sich oft Sachen zwischen mir und Gott. Dabei sollte er doch eigentlich das Zentrum sein. Und das sieht vielleicht etwa so aus. Ja, bei mir ist es so, dass häufig einfach nur um mich geht. Dass ich ziemlich egoistische Wünsche habe, die sich einfach um mich drehen. Und dass sich Jesus dann so immer ein bisschen weiter nach außen schiebt und plötzlich eben ist er vielleicht aussen am Kreis. Ja, mein Leben wird dann sehr ich-zentriert und nicht mehr Jesus-zentriert, was ich ja eigentlich möchte. Ja, aber das Wichtigste ist für mich dann, in diesem Moment, dass mein Fokus immer auf den Jesus bleibt. Und wenn ich den verliere, eben wenn andere Sachen wichtiger werden, dass ich den Fokus immer wieder auf Jesus richte und aber dass ich mich immer wieder daran erinnere. Und dass Jesus wieder zu meinem Zentrum machen kann, dass es dann wieder so aussieht. Dass ich mich wieder zurücknehmen kann. Und dass eben alle Lebensbereiche um Jesus herum sein dürfen. Dass alles ihm untergeordnet darf sein. Und ja, er eben überall darf mitkommen. Nicht nur am Sonntagmorgen in Gottesdienst, sondern eben in alle Lebenslagen. Und ja, dass ich wie die Statue in Lissabon von allen Seiten immer anschauen kann und ja, ihn aus allen Ecken von meinem Leben aus sehen. Ja, vielleicht haben Sie gemerkt, dass das Kreuz da ein bisschen in unserer Mitte steht, neben so der Seite aussen für heute. Und ja, das ist nur symbolisch von mir gemeint, für alle von uns. Es ist natürlich klar, dass wenn ich das Kreuz da hinstelle, dass Jesus nicht gerade in allen von unseren Leben im Zentrum steht oder so. Aber ich wünsche mir das ja, für alle von uns, dass du Jesus in all deine Lebensbereiche reinlässt und ihn zu deinem Lebenszentrum kannst machen. Und ich habe vorher gesagt, dass wir doch alle ein bisschen wie der Thomas sind. Aber ich glaube, wir sind das nicht nur im Zweifel und in unserem Unglauben, sondern Jesus behandelt uns auch gleich wie der Thomas. Und Jesus hat dem Thomas seinem Glauben auf die Sprünge geholfen. Und ich glaube, er wird auch unserem Glauben auf die Sprünge helfen, wenn wir ihn weiter wissen wollen. Ja, der Glaube ist noch nie wirklich von uns ausgekommen. Jesus hat damit angefangen und ja, es ist vor allem von ihm ausgekommen, dass wir das halt überhaupt tun können, dass wir überhaupt da sitzen in diesem Zelt, dass es uns überhaupt geben darf. Ja, und ich bin mir ganz sicher, dass der Thomas nach dieser Begegnung mit Jesus ihn zum Zentrum von seinem Leben hat gemacht. Und ja, Jesus wird auch dir helfen, ihn wieder zu deinem Lebenszentrum machen, wenn du ihn verloren hast irgendwie, oder? Ja. Ich möchte hier abschliessen und Bernd kann schon mal vorkommen. Ja, ich möchte dich einfach fragen, ob Jesus das Zentrum von deinem Leben ist. Ob sich dein ganze Leben um ihn dreht. Oder ob etwas zwischen dir und Gott steht. Oder ob sich dein Leben um etwas anderes dreht. Ja, wie wir in diesen zwei Bildern gesehen haben, welcher Typ bist du im Moment eher? Der Typ, der ja, vor allem auf sich schaut und Jesus vielleicht ein bisschen an den Rand rausschiebt. Der alles auf sich bezieht. Oder eher der, der Jesus zum Zentrum macht und alles ihm unterordnet und ja, Jesus zentriert lebt. Und welcher Typ möchtest du eher sein? Ja, was ist das Zentrum von deinem Leben?